Guten Morgen zusammen. Heute Morgen gehen wir in unserem Predigttext weiter durch das Markus-Evangelium. Und wir haben zwei Abschnitte vor uns, die so aus dem natürlichen Leben fast gegriffen sind, die eigentlich recht gut verständlich sind und doch in der Christenheit zu so viel Sonderlehren Anlass gegeben haben. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir genau hinschauen und horchen, was Gott uns zu sagen hat. Ich maß mir nicht an zu sagen, dass ich die Weisheit habe, diese Stellen recht auszulegen. Ich möchte es in aller Bescheidenheit tun, möchte auch sagen, dass das eine Möglichkeit ist. Ich denke, in dem Text steht so unendlich viel drin. Aber ich hoffe, dass das, was mir unter viel Zagen und Gebet der Geist Gottes gezeigt hat, uns für unser Alltagsleben hilft, unserem Herrn Freude zu machen und zu erleben, was es heißt, unter Gottes Herrschaft zu leben und ein Leben zu leben, das das Qualitätsurteil unseres Gottes verdient hat, dass es ewiges Leben ist. Dass unser Herr Jesus uns die Herzen und die Ohren offen tut und auch sein Wort recht gesagt ist, möchte ich noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es selbst aufschließt. Herr Jesus, und wir stehen davor und müssen sagen, uns mangelt an Weisheit. Wir möchten dich um Weisheit bitten und du willst gerne geben. Rede zu uns und schenk, dass wir inneren Gewinn haben von deinem Wort und dass es uns erfrischt und Kraft gibt für den Alltag und dass wir etwas erleben können von dem, was du für uns bereitet hast. Amen. Markus 10, Abvers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber verwiesen es ihnen. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Und er nahm sie in die Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn oder gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, die Vermögen haben, in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Jesus aber antwortete wiederum und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, dass die, die Vermögen auf Vermögen vertrauen, in das Reich Gottes eingehen? Es ist leichter, ein Kamel durch das Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Sie aber erstaunten über die Maßen und sagten untereinander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus fing an, zu ihm zu sagen: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Acker verlassen hat um meinet und des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt und in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Soweit Gottes Wort. Steckt einiges drin, kein einfacher Text und doch ein sehr, sehr schöner Text. Thema ist, wie würdet ihr das Thema nennen? Nur Arme kommen in den Himmel. Darf ich sagen, ist eine Halbwahrheit, aber schon halb. Es geht um den Himmel, genau. Ja, geht's um den Himmel? Geht's um den Himmel? Ums Reich Gottes. Ums Reich Gottes geht's bei den Kindern. Ne? Da redet der Jesus ganz viel vom Reich der Himmel, Reich Gottes. Und im zweiten Abschnitt geht's ums ewige Leben. Da kommt einer und sagt, ich will ewiges Leben. Von denen wünschen wir uns mehr, oder? Und ich hoffe, dass wir heute alle nach Hause gehen und sagen, ich will ewiges Leben. Du sagst, Mensch, das habe ich doch schon, ich bin Kind Gottes. Aber die Frage wird sein, lebst du ewiges Leben? Die Frage ist, lebst du im Reich der Himmel? Der Jesus legt da großen Wert drauf. Es geht darum, wie bekommt man ewiges Leben? Wie kommt man ins Reich der Himmel? Du sagst, ist eigentlich ganz klar. Wir kennen die Bibel gut, schlagen Johannes 3, Vers 3 auf und da steht, was steht da? Johannes 3, das große Gespräch mit Nikodemus, ist voll davon. Nicht nur in Vers 3, auch in Vers 15 geht es ums ewige Leben. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Vers 15 und 16, die bekannten Verse: Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gottes Wille. Das ist, denke ich, die Lehre des Neuen Testaments. Und jetzt kommen wir hier an eine Begebenheit. Da kommen Menschen, bringen Kinder und der Jesus sagt, Kinder kommen ins Reich der Himmel. Und er geht noch weiter, radikalisiert das und sagt, wer nicht wie ein Kind wird, der kommt nicht ins Reich der Himmel. Wo ist denn da der Glaube? Dann kommt einer und sagt, ich will ewiges Leben haben. Und wie der Franz gesagt hat, Jesus sagt, nur Arme. Er sagt, alles verkaufen, dann kommst du in den Himmel, oder? Ich glaube, wir müssen genau hinschauen, was hier steht. Mich hat genauso verwundert beim Anschauen des Textes, dass hier nichts von Glauben steht, dass da nichts von Wiedergeburt steht, sondern dass hier Umstände und Taten gefordert sind. Und das führt oft zu Irrmeinungen. Gehen wir ganz kurz durch den Text durch. So ganz kurz, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche es. Und sie brachten Kinder zu ihm. Wunderschönes Bild. Rührselig. Ihr wisst, dass ich Enkel gerne mag. Ich bin richtig neidisch, dass heute die Grammels aufpassen dürfen und ich nicht. Ich würde auch mal so gerne aufpassen. Kinder zu Jesus bringen. Ne? Gestern war mein Hausarzt da, daheim, und hat mit mir geredet. Und da habe ich ihm, wie es mir geht. Und er hat mich ja länger jetzt krank geschrieben. Und da habe ich gesagt, weißt du, ich bin zwar momentan erwerbslos, aber arbeitslos bin ich nicht. Meine Aufgabe ist, Kinder zu prägen, Kinder zu Jesus zu bringen. Das ist was Wunderbares, die schönste Aufgabe, viel besser als bei Autos zu schauen, ob der Blinker funktioniert. Was Wertvolles, Kinder zu Jesus bringen. Sollte sich doch jeder drüber freuen, oder? Aber dann steht hier, die Jünger verwiesen es ihnen. Jünger, Menschen, die ganz nah bei Jesus sind, die ihn erleben, sagen, ihr nicht. Warum? Warum? Was sind das für komische Menschen, die Kinder nicht mögen, diese süßen kleinen Kinderlein? Hier steht auch Kindlein. Was sind das für Menschen? Es sind Menschen, die ein falsches Bild von Gottes Reich haben. Sie haben erwartet, Jesu tritt seine Herrschaft an. Du bist der Messias, war der einleitende Satz zu unserem großen Abschnitt, in dem der Herr Jesus ihnen deutlich macht, ja, ich bin der Messias und ich bin der, der hingeht, um zu sterben. Aber sie haben erwartet, er richtet sein Reich auf. Er benimmt jetzt die Gottesherrschaft, auf die alle Israeliten hofften, auf die sie hingebetet haben in jeder Gebetsgemeinschaft. Wenn das Kaddisch am Ende gebetet wurde, kam die letzte Bitte: Herr, richte deine Königsherrschaft auf. Eine Bitte, die ihnen ja ein wenig Schamröte ins Gesicht getrieben haben, weil sie wussten, wir haben eines Tages damals unter Samuel gesagt, ein Mensch soll König über uns sein. Und seitdem ist es abwärts gegangen. Damals war Gott über uns König und Gott hat geklagt, ihr habt nicht Samuel verworfen, ihr habt mich verworfen. Und seitdem beten Israeliten und sagen, möge seine Königsherrschaft wiederkommen, weil man sehnt sich danach zurück, nach den Tagen, wo sie erlebt haben, Gott hat uns geführt, Gott hat sein Reich unter uns gehabt. Und sie fieberten darauf hin und haben gesagt, jetzt kommt der Moment, wo endlich Gott selbst regiert. Dann ist mit den Römern Schluss. Kinder können wir jetzt nicht brauchen. Verständlich. Aber komische, schräge Fürsten. Oder? Der Jesus schaut sie an und sagt, so nicht, Freunde. Er wird unwillig. Das Wort, was hier steht, lässt einen gewissen Zorn zu. Jesus ist sauer. Verwehrt es ihn nicht. Zwei Antworten hat er für die Jünger. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihn nicht. Zwei Anordnungen. Kinder gehören zu Jesu. Kinder gehören ins Reich Gottes. Lasst sie zu mir kommen. Und die zweite Mahnung, steh ihnen ja nicht im Weg. Kommt bei uns nicht vor. In unserer Gesellschaft sind Kinder sehr hoch geschätzt, oder? Aber wie sieht es aus? In meinem Leben, in deinem Leben. Wie sieht es aus, wenn Kinder kommen und sagen, lies mir eine Geschichte vor. Was lesen wir vor? Die Geschichten aus der Bibel? Na, da müssen wir eine kleine Kinderbibel haben, so eine ganz kleine. Eine größere? Wie ist das? Wie oft hast du als Kind gläubiger Eltern vielleicht gehört, später, das kannst du jetzt nicht verstehen. Werd mal erst größer. Und dann bist du Jugendlicher und dann heißt es, komm mal erst in mein Alter. Wie kannst du reden über Treue in Verfolgung? Wie kannst du reden über Führungen Gottes? Kennt ihr das? Dieses Verwehren. Du musst erst werden, dann. Du musst erst getauft sein. Du musst erst Evangelisation erlebt haben. Du musst mal erst eine Ausbildung haben. Du musst mal erst kleine Brötchen backen. Wehrt ihn nicht. Ich habe jetzt von Eltern gehört, verrückt, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat und wie es war. Die haben gesagt, wir lesen mit unseren Kindern keine Kinderbibel mehr. Die kriegen die Elberfelder vorgelesen. Und das dreijährige Kind kommt zum Opa und sagt, Opa, erzähl mir nochmal die Geschichte von der Höhle Machpala. Da stehst du am Schlauch, oder? Ja, von der Rebekka. Wie gut, Kinder nehmen das auf. Du bist nicht verantwortlich für das, was sie nicht verstehen. Aber du bist dafür verantwortlich, sie zu Jesus zu bringen und ihn nicht zu wehren, ein offenes Herz zu haben. Jesus sagt dann einen interessanten Satz. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Jetzt müssen wir mal kurz dabei stehen bleiben, was ist das Reich Gottes? Und wo wir schon dabei sind, klären wir direkt die zweite Frage, die uns im nächsten Abschnitt betrifft. Was ist das ewige Leben? Was ist das Reich Gottes? Reich Gottes ist der Zentralbegriff in der Heilsbotschaft Jesu, habe ich gelesen. Finde ich einen tollen Satz. Reich Gottes ist der Zentralbegriff in der Heilsbotschaft Jesu, so muss es heißen, Jesu. Das war ihm wichtig. Er hat immer vom Reich Gottes gepredigt. Wisst ihr, Reich Gottes, mir hat eine andere Übersetzung viel besser gefallen. Herrschaft Gottes. Ihre ist die Herrschaft Gottes. Und über Kindern wacht unser Herr. Es geht darum, komm unter den Herrschaftsbereich Gottes. Ewiges Leben, ein ähnlicher Begriff, der ganz eng damit verbunden ist. Das Leben unter dem Herrschaftsbereich Gottes ist ewiges Leben. Wir denken vorrangig, und ich denke, der Teufel hat dazu viel Mühen aufgewandt, uns dahin zu bringen und sagen, ewiges Leben ist das, was nur im Himmel kommt und das dauert immer. Nein, ewiges Leben ist Leben aus der Ewigkeit. Es ist Leben mit Qualität. Leben, in dem der Herr Jesus zu sagen hat. Leben, ja, unter der Herrschaft Gottes. Das ist wichtig. Wir verkürzen den Begriff im Reich der Himmel hineinkommen und ewiges Leben haben, leider häufig auf, bist du errettet? Und da sind wir in guter Gesellschaft. Nämlich im zweiten Abschnitt redet der Jesus immer vom Reich der Himmel. Der reiche Jüngling redet immer vom ewigen Leben. Und die Jünger fragen den Herrn Jesus, wer kann gerettet werden? Die werfen auch einiges durcheinander. Natürlich hat ewiges Leben mit Errettung zu tun. Natürlich hat ewiges Leben mit dem Reich der Himmel zu tun. Aber unter der Herrschaft Gottes leben ist nicht damit getan, dass ich sage, ich bin errettet. Ewiges Leben zu leben, es wirklich zu haben, hat nicht damit zu tun, dass ich nur errettet bin. Es gibt Menschen, die nehmen das Opfer des Herrn Jesus in Anspruch, erklärt die Frage ihrer Schuld und der Jesus sagt, ihr seid gerettet. Und trotzdem leben sie ein so jämmerliches Leben. Und wenn du sie fragen würdest, dann sagen sie, ewiges Leben, Qualitätsleben. Ich wurschtel mich durch, mein Leben ist Krampf und Kampf und furchtbar. Wenn das ist, was Jesus wirklich wollte, Jesus will mehr. Und darüber redet er hier. Gut, sie bringen Kinder zu ihm und der Jesus sagt, ihrer ist das Reich der Himmel. Kinder stehen unter der Herrschaft Gottes. Sagt ihr das? Stimmt das, was ich gesagt habe? Nein. Wir müssen genau lesen. Hier steht, solcher ist das Reich der Himmel. Solcher. Nicht alle Kinder sind automatisch im Reich Gottes, sondern solcher ist das Reich der Himmel. Hier geht es um die Art. Was ist die Art von Kindern? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe zu dem Text in der Wuppertaler Studienbibel, auch in anderen Auslegungen, jede Menge gelesen, weil da steckt eine Tiefe drin, die ich einfach nicht überblicken konnte, wo so viele Fragen bei mir aufgekommen sind. Und der Pfohl, der die Wuppertaler Studienbibel zum Markus-Evangelium geschrieben hat, hat gesagt, das erste Mal müssen wir uns frei machen von diesem, wie hat er gesagt, süßen Bild von Kindern, was im zweiten Jahrhundert nach Christus aufgekommen sind. Kinder sind liebe, kleine Wesen. Man redet vom unschuldigen Alter. Die können nicht sündigen. Sie sind ach so lieb und fromm. Genau das ist hier nicht gemeint. Hier sind Kinder gemeint. Paidion steht da im Griechischen. Das heißt Kindlein. Das gibt den Anlass für viele zu denken, das sind Säuglinge. Aber Säuglinge hat ein ganz anderes Wort. Säuglinge haben das Wort Prätron. Das ist hier nicht gemeint. Lukas schreibt im 18. Kapitel in Vers 5 das. Und er nennt sie Säuglinge, die der Herr Jesus hier anspricht. Markus sagt, kleine Kinder oder Kindlein. Was sind Kindlein? Nun, wir können einfach schauen, wo das Wort wieder benutzt ist. Als der Mann zu Jesus kommt und sagt, mein Sohn ist krank, dieser Besessene, da ist genau dasselbe Wort. Kindlein. Als Jairus Töchterlein stirbt, sagt der Jesus, das Kindlein schläft. Das Kindlein war 12 Jahre alt. Und als der Herr Jesus am Ufer steht, nachdem er auferstanden ist, und seine Jünger sind beim Fischen und kommen ans Ufer, dann sagt der Kindlein, Paidion, habt ihr wohl was zu essen? Säuglinge? Man muss wissen, diese Verkleinerungsform im Griechischen wird als Kosename, als vertrauten Umgang benutzt. Wir kennen das heute, ne? Ich sage zu meiner Frau, Mäuschen. Versteht ihr? Das ist ein ganz vertrauter Umgang. Oder die Mutter, die zu ihren Söhnen sagt, die zum 75. Geburtstag gratulieren können, sagt, Kinderlein, ich freue mich, dass ihr hier seid. Sagen die, hey Mutter, guckt mal richtig hin. Nein. Das ist ein vertrauter Umgang. Kindlein. Auch die Jünger haben sich nicht beschwert, als der Jesus sagt, Kindlein. Sondern es ist ihnen warm ums Herz geworden. Und Johannes hat sofort Petrus in die Rippen gestoßen und hat gesagt, es ist der Herr. Kindlein. Dadurch, dass der Jesus hier die Kinder als Kindlein anspricht, heißt es nicht, es sind Säuglinge, die man bringt, sondern man brachte Kinder bis zum 13. Jahr zu den Rabbinern, damit sie gesegnet wurden. Es war üblich, jedes Jahr wieder. Eine Rasselbande. Das waren keine kleinen, süßen Kindlein, das waren Gassenjungs, dreckig, schmierig. Vielleicht den geklauten Apfel noch gerade in der Tasche. Wenn wir schauen, welches Bild die Bibel von Kindern nennt, das Neue Testament, dann sieht es gar nicht so rosig aus. Da heißt es, Kinder sind zänkisch in 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Unreif, 1. Korinther 13, Hebräer 5, 13. Verführbar, Markus 6, Vers 24. Unvernünftig, 1. Korinther 14. Wankelmütig, Epheser 4, Vers 14. Und an dieser Stelle, Epheser 4, Vers 14, sagt sogar Paulus, hey, seid nicht wie die Kinder. Seid nicht wie die Unmündigen, die von jedem Wind der Lehre umhergeworfen werden. Das ist die Situation, wie Kinder sind. Aber warum sagt Jesus im Vers 15, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Warum diese Radikalisierung? In Vers 14 sagt er, solcher, die wie Kinder sind, ist das Reich Gottes. Und er sagt zu dir, wenn du nicht wirst wie die Kinder, kommst du nicht in das Reich Gottes. Sollst du auch zänkisch werden? Sollst du auch egoistisch werden? Kinder werden nirgendwo als Bild für Demut gebraucht. Kinder sind nicht demütig. Kinder sind ichsüchtig. Das Wort, was mein Enkel mir am meisten sagt, ich mag, ich auch, ich will haben. Das ist so. Deshalb ist er kein schlechter Junge. Ich soll aber werden wie er. Soll ich auch so werden? Will Gott das? Was macht Kinder zu dem, dass Jesus sagt, du musst wie ein Kind werden, sonst ist nichts mit Herrschaft Gottes in deinem Leben? Das, was wir vorgestellt haben, ist das Subjektive der Kinder. Es gibt noch einen objektiven Aspekt und der heißt, Kinder stehen ganz am Anfang. Das ist Fakt. Kinder haben nichts. Kinder können noch nichts. Und Kinder sind noch nichts geworden. Das ist wichtig. Am Anfang stehen. Kinder sind bankrott. Und das ist es, was die Voraussetzung ist, dass du unter die Herrschaft Gottes kommst. Ich habe nichts, ich bin nichts, ich bin noch nichts geworden und ich kann nichts. Ich brauche Hilfe. Kinder sind auf Hilfe angewiesen. Das Markus-Evangelium hat das Thema Jesus Christus als Diener. Kinder brauchen Diener. Willst du unter die Herrschaft des Dieners kommen, dann erkenne an, dass du einen Diener brauchst. Meine Frage an dich, meine Frage an mich. Sind wir wie Kinder? Bist du im Reich der Himmel? Wisst ihr, ins Reich der Himmel geht man nicht einmal ein. Erinnert ihr euch ans Vaterunser? Was ist die erste oder zweite Bitte? Vater unser im Himmel. Es reden Kinder Gottes, dieses Gebet. Sie reden Gott als Vater an. Geheiligt werde dein Name und dann kommt schon. Dein Reich komme. Das, was im Kaddisch ganz hinten stand, dein Reich komme, du sollst regieren, steht im Vaterunser ganz vorne und auch nochmal ganz hinten, denn dein ist das Reich. Deine Herrschaft komme. Jesus lehrt das seine Jünger und sagt, wenn ihr betet, sollt ihr so beten. Ich füge hinzu, täglich. Bist du täglich vor Gott bankrott? Kommt Gottes Herrschaft für dich täglich? Ist es dein Gebet, Herr, deine Herrschaft möchte ich heute über mein Leben erleben. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Und ich bin auch nichts geworden. Ich bin bankrott. Ich bin am Anfang. Dieser Gedanke ist gar nicht weit hergeholt. Und jetzt kommt der Glaube ins Spiel, den wir so ein bisschen vermisst haben. Und wo wir uns zu Anfang an Johannes 3, Vers 3 erinnert haben. Da steht, wenn jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er in das Reich Gottes nicht reingehen. Was heißt das denn? Ja, wir haben mittlerweile ein Bild von Neugeburt, dass wir sagen, das lässt Gott einmal über dich kommen und dann bist du wiedergeboren und dann ist alles klar, dann kannst du weitermachen. Neugeburt heißt kleines Kind, bankrott sein. Dann erlebst du Herrschaft Gottes. Darf Gott über dich herrschen? Lässt du es zu? Gehen wir weiter. Ich denke, es sind Fragen, die diesen Text sehr praktisch für uns werden lassen. Inwieweit bin ich wie ein Kind? Inwieweit erlebe ich, dass Gott über mich herrscht? Jetzt kommt jemand, der uns genau zeigt, wie man kein Kind ist. Jetzt kommt genau das umgekehrte Beispiel. Im Grunde ist genau dieselbe Geschichte wie hier bei den Kindern. Nur hier ist einer, der wird kein Kind. Der sagt, ich habe was, ich bin was und ich bin was geworden. Aber irgendwie spüre ich, es fehlt noch was. Ich will noch ewiges Leben haben. Und der geht traurig weg. Weil er nicht werden will wie ein Kind, weil er nicht sich bankrott erklären will, weil er nicht zu jemandem werden will, der nichts hat, außer dem Herrn Jesus. Da heißt es uns, als er auf den Weg hinausging, was war denn das für ein Weg? Es war der Weg nach Jerusalem. Der Weg, auf dem der Sohn Gottes, dem die ganze Welt gehörte, der alles besaß, sich entäußerte bis zum Tod am Kreuz. Auf diesem Weg kommt einer herzu. Was war das für einer? Markus lässt es so ganz offen. Aber es tut gut mal. Lukas 19, Vers 19 und Lukas 18, Vers 18 und Matthäus 19, Vers 19 zu lesen. Das kann man sich gut merken, da wird derjenige beschrieben. Auf der einen Seite heißt es mal, er ist ein Jüngling. Und auf der anderen Seite, er war ein Oberster und Gesetzesgelehrter. Und er hatte Schotter. Er war reich. Er war wer? Und dessen war er sich bewusst. Er kommt zu Jesus und sagt, guter Lehrer, was soll ich tun, ewiges Leben zu ererben? Der Jesus wusste genau, wer vor ihm steht. Das müssen wir uns vor Augen halten. Das, was der sagte und was wir nicht wissen, wusste Jesus alles. Und er trifft den Nagel auf den Punkt und sagt, was nennst du mich gut? Einer ist gut, Gott. Hier wird das Zahlwort einer betont und das Wort du. Jesus weiß genau, wer vor ihm steht und was er will und wie er sich entscheiden wird. Jesus wusste das bereits. Und er sagt, wieso nennst du mich gut? Wenn du mich gut nennst, du Gesetzesgelehrter, dann weißt du, dass du mich für Gott hältst. Und das sagt er hier öffentlich und sagt, hey, ist nur einer gut. Das war das wichtigste Bekenntnis der Juden. 2. Mose 20, Vers 3. Ein Gott, den wir anbeten. Keine Götter neben ihm. Einer. Da wird dem Jungen schon ein wenig warm geworden sein. Niemand ist gut außer einem. Und dann legt Jesus nach. Und er liest die zweite Tafel der Gesetze runter. Die Gesetze, die die Zwischenmenschlichkeit klären. Das war bei den Juden die zweite Tafel der Gesetze. Und er sagt, habe ich getan. Natürlich nicht von Kind auf, aber von Jugend auf. Weil bei den Juden war es so, mit 13 Jahren wurde ein Jüngling oder ein Kind zum Mann und gelobte, die Gesetze Gottes zu halten und selbst dafür verantwortlich zu sein, das, was er tat oder nicht tat. Ab dann war er gerichtsmündig und ab dann hat er gesagt, ich halte die Gesetze. Der Kerl, der hier kommt, war nicht irgendeiner, war ein Oberster und ein Gesetzesgelehrter. In Israel wurde zu der Zeit Buch geführt, wer denn gerecht war. Das ist bis heute so. Heute gibt es noch die Gerechten der Nationen. Wie heißt diese Gedenkstätte? Yad Vashem, ne? In Israel, wo die Gerechten sind, wo zum Beispiel Schindler als Gerechter der Nationen gehandelt wird. Oder der Kapitän, der die St. Louis gefahren hat, die Irrfahrt der St. Louis, war vor einer Zeit mal in der ARD oder ZDF Mediathek ein Film. Solltet ihr euch anschauen, wie die Juden aus Deutschland geflüchtet sind und dann in Kuba nicht aufgenommen worden sind und dann später wieder zurückgekommen sind und dann in Frankreich, England, Belgien und Holland aufgenommen worden sind. Dieser Kapitän, der die 974 Juden gerettet hat, ist in dieses Verzeichnis aufgenommen worden, Gerechter aus den Nationen. Wisst ihr, wie man gerecht aus Israel war und in dieses Verzeichnis reinkam? Wenn einem nicht nachgewiesen werden konnte, dass man eins von den 365 Geboten, die um diese 10 Gebote herum gemacht worden sind, übertreten hat. Und das war, da wurde akribisch drauf geachtet. Und der sagt, bei mir passt's, ich bin gerecht. Ich bin in dieser Liste drin. Hier steht Jüngling. Jüngling ist mal in Israel bis 40 Jahre. Ne? Also der hatte schon was aufzuweisen, der hat schon genau gelebt. Sagt, das habe ich gemacht. Das ist doch schon was. Jesus sagt nichts dagegen. Jesus sagt nicht, das stimmt doch nicht, ich habe doch gesehen. Da hast du ein Bonbon geklaut und da hast du übel gedacht. Da hast du geneidet, da hast du begehrt. Jesus sagt nichts dergleichen. Was macht Jesus? Jesus blickt ihn an. Jesus blickt ihn an. Jesus schaut genau hin. Und was sieht er? Er sieht einen, der selbstgerecht ist. Er sieht einen, der keinen Diener braucht. Er sieht einen, der nicht ist wie ein Kind, sondern einen, der sagt, ich bin was. Und ich bin was geworden, ich bin gerecht. Und ich habe jede Menge. Das ist Zeichen des Segens Gottes, wenn ich viel Geld habe. Das war die Lehre damals. Was willst du? Ich will ewiges Leben. Mir fehlt noch was. Aber ein Mensch, von dem Jesus weiß, der wird mich gleich ablehnen. Und Jesus, obwohl er alles sieht, gewinnt ihn lieb. Wisst ihr, das ist nicht so eine Liebe, wie wenn ich meinen Enkel sehe, der so süß ist, der ja schauen kann. Das ist der Wahnsinn. Der Seppi, wenn ich sage, dann lächelt er schon. Da geht mir das Herz auf, da gewinne ich ihn lieb. Nein, das ist eine ganz andere Liebe. Ich habe diese Woche in einem Buch gelesen, bin zum Ende des Buches gekommen. Das sind Predigten von einem Paul Deitenbeck, der war Pfarrer in Hagen, war einer der führenden Köpfe der bekennenden Kirche, damals im Dritten Reich, in dem Kirchenkampf mit aktiv gewesen. Und er hat viel bewegt in der Heimat, wo ich bin. Und er erzählt einmal eine Geschichte, was Liebe Jesu ist. was die vermag. Er schreibt, vor 2 Jahren hat in Brügge, das ist nicht belgische Brügge wahrscheinlich gemeint, sondern das direkt neben Hagen, zwischen Hagen und Lüdenscheid, gibt es auch in Brügge. Vor 2 Jahren hat in Brügge ein italienischer Evangelist gesprochen. Der war auch eine Zeit lang im Konzentrationslager in Deutschland gewesen und hat uns einmal im kleinen Kreis erzählt, was er da alles mitgemacht hat. Irgendein Blockleiter wusste, dass dieser Italiener ein bewusster Christ war. Der hat ihn einmal vor anderen Leuten ausgeprügelt und dabei gesungen, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. So quälte er den Gefangenen und verspottete ihn noch mit dem Lied. Der Evangelist, der hieß D'Ampozzo, schreibt, er hat erzählt, da kam ein Hass in mir auf unter den Schlägen dieses Mannes. Ein Hass sondergleichen, dass er sogar noch, auch noch, das Glaubenslied missbrauchte. Dann aber auf einmal kam mir das Wort in den Sinn, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich nahm im Glauben dieses Wort in Anspruch und der Hass ging nach unten weg, er wich völlig und ich konnte im Grunde nur noch Erbarmen mit diesem mich quälenden Menschen haben. Nach dem Krieg ist er zurückgekommen nach Deutschland, hat diesen Lagerleiter aufgesucht, hat ihm einen Kuchen gebracht, hat mit ihm ein Kaffeestündchen gehabt und der Lagerleiter hat dem Herrn Jesus sein Leben übergeben und ist ein fröhlicher Christ Gottes geworden. Liebe Gottes, wenn hier steht, der Jesus gewinnt ihn lieb, ich bin davon überzeugt, dann hat der Jesus an die Zeit am Kreuz gedacht, die ja innerhalb von den nächsten Monaten, ich glaube 2 Monate sind es nur noch von dieser Begebenheit bis zum Kreuz, für ihn tun würde. Er hat gesehen, der wird sich gleich rumdrehen und weggehen. Und er hat ihn trotzdem lieb gewonnen. Merkt er, hier kommt wieder Gottes Seite dieses ewigen Lebens ins Spiel. Der junge Mann ist gekommen und hat gesagt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Für die Juden stand dahinter, sie hatten den Glauben, ich muss gute Werke tun und am Ende wird gewogen. Ich habe natürlich auch Verfehlungen. Und wenn ich gut genug lebe, dann werde ich im zukünftigen Alter leben, das ewige Leben ererben. Die Frage ist, ist Gott mit mir zufrieden? Im Grunde stand genau diese Frage dahinter. Ist Gott mit mir zufrieden? Und der Jesus blickt ihn an und gewinnt ihn lieb. Eine Liebe, die für ihn stirbt. Die diese Frage klären wird. Ist Gott mit mir zufrieden? Und Jesus geht her und sagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Vorher sagt er, eins fehlt dir. Jesus sagt nicht, du kannst dir die Zufriedenheit Gottes erkaufen, wenn du alles weggibst und es den Armen gibst. Sondern er sagt, eines fehlt dir. Und damit spricht er genau auf dieses eine oder den einen an, den er zuvor gesagt hat. Einer ist gut, Gott. Er sagt, Gott fehlt dir in deiner Rechnung. Wie lautet das erste Gebot? Keine Götter haben neben mir. Und deshalb sagt Jesus, verkauf mal alles, gib's weg, gib's den Armen. Und dann folg mir nach. Lass mich doch wirklich mal der eine in deinem Leben sein. Komm doch unter die Herrschaft Gottes. Deshalb spricht Jesus zu ihm auch nicht vom ewigen Leben, sondern vom Reich Gottes. Ihr müsst es mal selber noch mal durchlesen. Er sagt, Herrschaft Gottes, lass mich doch mal Herr sein in deinem Leben. Frage an dich und mich. Ist der reiche Jüngling so weit von dir und mir weg? Liebst du und ich unter der Herrschaft Gottes? Ist dein Leben so reich, dass du sagst, das ist ewiges Leben? Das hat Qualität. Gott ist mein Herr. Stell dir vor, Jesus würde dich anschauen, alles sehen, dich lieb gewinnen und würde sagen, dann gib doch mal alles weg. Gib doch mal deinen Beruf auf. Verlass dich doch mal drauf, dass ich nicht nur Sperlinge versorgen kann, sondern auch Menschen. Wie weit bin ich? Wie weit bist du? Dieser reiche Jüngling muss Gunnar heißen. Vielleicht auch deinen Namen einsetzen. Der reiche Jüngling geht traurig weg. Er schlägt diese Liebe Gottes, die er gespürt haben muss. Ich glaube, die Liebe, die der Jesus hatte, als er ihn ansah, die konnte er nicht übersehen haben. Die schlägt er aus. Er geht weg. Hat sie nicht verstanden. Vielleicht hat er sie nach Golgatha verstanden. Ich weiß es nicht. Es ranken sich ja viele Legenden um diesen Mann. Manche sagen, vielleicht war es der Johannes Markus. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Die Bibel lässt das offen. Aber er geht traurig weg. Wisst ihr, diese Geschichte steht hier, damit du und ich was daraus lernen. Lass uns darum ringen, es ihm nicht leicht zu tun, traurig wegzugehen, sondern lass uns darum ringen, in dieses Reich Gottes hineinzukommen. Der Jesus, nachdem der Mann weggegangen ist, macht zum zweiten Mal einen Rundumblick und schaut jetzt nicht den Jüngling an, sondern schaut die Jünger an. Bist du Jünger Jesu?
Ja.
Dann stehst du jetzt mit in der Runde. Und er schaut die Jünger an und sagt, wie schwer ist es, dass ein Reicher unter die Herrschaft Gottes kommt. Warum sind die Jünger entsetzt? Warum wohl? Weil sie gespürt haben, mir geht's genauso. Dann sagen sie, wie kann das sein? Jesus merkt ihre Gedanken und er wiederholt es. Er sagt, wie schwer ist es, dass die auf Vermögen vertrauen, ins Reich Gottes gehen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher durchs Reich Gottes geht. Manche haben daraus gemacht, das Kamel ist das dicke Schiffstau. Aber hier ist wirklich ein Tier gemeint, wenn man in den Urtext schaut. Haben die Ausleger gesagt, nicht ich. Das größte Tier, was damals da war, und die kleinste Öffnung, die man kannte, die bringt Jesus zusammen und sagt, das geht leichter durch, als ein Reicher ins Reich Gottes. Warum? Weil jemand, der reich ist, sich auf seinen Reichtum verlässt und nicht auf die Herrschaft Gottes. Es geht nicht darum, ob du errettet wirst oder nicht. Die Frage stellen die Jünger ja direkt als nächstes und sagen, wer kann dann errettet werden? Vers 26. Jesus sieht sie wieder an und spricht, bei euch unmöglich, aber bei Gott. Hier spricht er nicht von Reich Gottes, hier spricht er von der Errettung. Errettung ist Werk Gottes. Ins Reich Gottes gehen oder unter der Herrschaft Gottes leben und ein ewiges Leben leben, versteht mich jetzt nicht falsch, ist dein Werk, nicht Gottes Werk. Ob Gott über dich herrschen darf oder nicht, bestimmst du, indem du bestimmst, wer über dich herrschen darf. Auf wen du dich verlässt, auf dein Geld oder nicht, das lag hier ganz allein in der Hand des jungen Mannes. Und ob du wirst wie ein Kind und dich bankrott erklärst und sagst, ich bin nicht, ich hab nichts, ist deine Sache. Gottes Sache ist deine Errettung. Er hat die Frage deiner Schuld geklärt. Versteht mich nicht falsch. Dadurch, dass er uns errettet, haben wir auch das ewige Leben. Und durch Glauben bekommen wir ihn. Aber ob du dieses ewige Leben lebst, ob du Gottes Herrschaft in deinem Leben erlebst, ist deine Entscheidung. Der junge Mann ist gekommen und sagt, ich bin so gut, mir geht so gut, ich habe Kohle, aber irgendwas fehlt mir noch. Ich wünsche mir ein ewiges Leben. Geht es dir auch so? Geh damit zu Jesus. Und er wird den Finger auf die wunde Stelle legen und sagen, ich gebe dir erfülltes Leben. Ich gehe jetzt ganz schnell durch. Vers 28 bis 30, die Jünger sagen, ey, Herr, wir haben doch alles verlassen, ne? Und wo ist jetzt unser Reichtum? Wir haben Häuser und alles verlassen. Eltern, Geschäft aufgegeben, Fischereiladen liegt brach, Winzereiladen liegt brach, hä, Martin? Wo ist jetzt das? Und Jesus sagt, ja, keiner, der das verlässt, wird nicht in diesem Leben Väter, Brüder, Schwestern, Äcker haben unter Verfolgung. Wie bitte? Ja, du verlässt vielleicht deinen Vater und deine Mutter, aber Gott stellt dir Geschwister zur Seite. Er selber ist dein Vater und deine Mutter. Er schafft den Ersatz. Die Umstände sind vielleicht Verfolgung, wie es hier heißt, aber Gott lässt sich nichts schenken. Er schenkt reichen Ersatz. Und er fügt hinzu, und die Frage, ob Gott mit dir in Ewigkeit zufrieden ist, die hat er obendrein geklärt. Im zukünftigen Alter, in dem Äon, wo du jetzt nicht hinschauen kannst, wirst du auch ewiges Leben haben. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz, der für alles in dieser Welt herhalten muss und von jedem Ungläubigen und Gläubigen zitiert wird. Erste werden Letzte und die Letzten Erste sein. Meistens braucht man den Satz, wenn man zu spät zur Gemeinde kommt. Der zieht das Ganze nochmal zusammen. Die Kinder waren die Letzten. Die hatten nichts. Die waren noch ganz am Anfang. Die hatten nichts vorzuweisen. Die werden Erste, wenn du so zu Jesus kommst. Aber wenn du meinst, du bist der Erste, ich bin gerecht, dann sagt Jesus, wie soll ich dein Diener sein? Wofür brauchst du mich? Dann wird nichts mit ewigem Leben. Die Letzten, die werden im Reich Gottes die sein, die sich sicher sein dürfen, ewiges Leben dort zu haben. Gott wird mit ihnen zufrieden sein, wenn sie kommen wie die Kinder. Und die Letzten und die Ersten, die meinen, sie hätten Gott was zu bringen, werden leider erfahren, dass sie an dem, was Gott für sie bereitet hat, vorbeileben. Wir werden beim nächsten Mal zum Schlüsselvers des Markus-Evangeliums kommen, in Kapitel 10, Vers 45. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war seine Mission. Frage an dich und mich. Darf er dir dienen? Brauchst du ihn? Bist du noch so ein richtig Neugeborener? Wir sollen da nicht stehen bleiben, wir sollen nicht nur Milch brauchen, sondern dann wachsen. Aber bist du Neugeborener? Bist du jemand, der den Herrn Jesus braucht für alles und jedes? Darf er dein Diener sein? Probier's doch mal. Leg doch mal die Herrschaft aus der Hand und leb ein Leben unter Gottes Herrschaft. Das nennt die Bibel Reich der Himmel. Ich wünsche uns das, dass das Leben nächste Woche für uns ein Leben, ein himmlisches Leben wird. Im Reich der Himmel und ein ewiges Leben. Amen.